Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier mit Ihnen, mit euch gemeinsam Gottesdienst feiern darf und ein paar Gedanken zu einem Bibeltext sagen darf. Ich bin Martin Leupold. Bis zum Sommer diesen Jahres war ich Leiter des Weißen Kreuzes, jenes diakonische Netzwerk, das sich um die sehr persönlichen und intimen Fragen rund um Liebe und Ehe und Sexualität kümmert. Und ich habe das gern gemacht und bin jetzt noch ein ganz klein bisschen da, um hier und da noch zu helfen, dass das neue Team gut reinkommt. Das ist auch der Fall. Und ich freue mich, dass mit Ana Kadira, der Theologin und Beraterin, auch eine Person gefunden worden ist, die diese Leitungsaufgabe geistlich und fachlich weiterführen wird. Ich selber habe neben dieser kleinen Teilaufgabe beim Weißen Kreuz, die jetzt bald enden wird, noch eine andere geringfügige Anstellung. Ich bin beim Gnadauer Gemeinschaftsverband zuständig für die Prävention gegen sexualisierte Gewalt, also auch ein persönliches und wichtiges Thema, wo ich auch weiterhin noch für die nächsten Monate auf jeden Fall alles das koordinieren werde, was dort entwickelt wird und schon entwickelt worden ist, um Menschen zu helfen, gerade in diesen wichtigen Fragen und dass Dinge nicht passieren in Gemeinden möglichst, die niemand von uns will. Das ist so meine Aufgabe, das bin ich und nun bin ich da und darf zu einem Bibeltext etwas sagen und vielen Dank für die Freiheit, mir das selber auszusuchen, welcher. Ich gehöre ja zur evangelischen Kirche und die hat immer für jeden Sonntag so einen Predigttext und da bin ich diesmal dran hängen geblieben. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht dort nämlich in der Apostelgeschichte 3, sind die Verse 1 bis 10 und die lese ich mal. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann hereingetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei seiner rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Wunderbare Geschichte, was da passiert, aber schauen wir nochmal genauer hin. Was passiert hier eigentlich und wie kommt es dazu? Petrus und Johannes ist ja schon nachdem Jesus von ihnen gegangen ist und zum Himmel aufgefahren ist, sind sozusagen zurückgelassen worden als seine Schüler und müssen nun sehen, wie sie sein Erbe weitertragen. Was tun sie? Sie folgen ihrer jüdischen Tradition auch weiter. Sie gehen zum Gebet in den Tempel. Jesus hat ja selber gesagt, dass er den jüdischen Glauben nicht etwa abschafft, sondern dass er ihn erfüllt. Also sie folgen den alltäglichen Routinen ihrer Frömmigkeit, tun das auch unbefangen und ohne Seufzen. Sie suchen nicht absichtlich irgendetwas Neues. Und genauso routinemäßig wird ein gelähmter Mann von irgendwelchen freundlichen Menschen an die Tempeltür getragen. Er soll sich dort seinen Lebensunterhalt erbetteln. Das läuft jeden Tag so. Und niemand erwartet etwas anderes, als dass mitleidige Menschen ein paar Münzen in seinen Becher werfen. Aber plötzlich wird diese Routine durchbrochen. Durch etwas eigentlich ganz Banales. Petrus spricht den Bettler an und sagt, sieh uns an. Und ich denke so an Situationen, kennen Sie wahrscheinlich auch, da sitzen die Bettler in Kassel in der Königstraße und sie wissen nicht so richtig, soll ich denen jetzt was geben gibt doch Sozialhilfe und es gibt Tafeln und es gibt Hilfsstellen. Das ist ja anders als zur Zeit der Apostel. Da war das Sozialamt vor der Tempeltür. Da gab es sonst nichts. Oder ich frage mich, hilft ein Geldstück überhaupt oder wird davon nur die nächste Flasche oder die nächste Spritze finanziert? Unterstütze ich womöglich so ein gewerbsmäßiges Bettelsystem, das, wo Menschen für die Mitleidsmasche instrumentalisiert werden und von dem am Ende nur die Hintermänner profitieren? Alle diese Gedanken können mir durch den Kopf gehen und dann werfe ich vielleicht doch hastig irgendein Geldstück in den Becher, ohne hinzusehen. Oder ich gehe mit schlechtem Gewissen vorbei und hoffe, dass mich kein Bekannter sieht, der sagt, was für ein geiziger Kerl. Ich finde diese Originalsituation, von der Lukas uns hier erzählt, ist heute wirklich eine schwierige Situation. Weil auch alle diese Überlegungen ja stimmen und es mich trotzdem nicht zufrieden stellt, einfach nichts zu tun. Ich habe gelegentlich bettelnde Menschen angesprochen, aber auch erlebt, dass das gar nicht gewollt war oder dass das wegen Sprachbarrieren nicht funktioniert hat. Auch Essen anzubieten statt Geld trifft durchaus nicht immer auf die Erwartungen. Und deshalb will ich gar nicht jetzt so von diesem Bibeltext direkt in die heutige Situation springen, an die mich das erinnert. Und ich will auch keine billigen Tipps für solche Situationen ableiten. Denn der Grund, warum jemand bettelt, kann natürlich sehr verschieden sein. Was er will und was er wirklich braucht, das weiß ich gar nicht so genau. Und ebenso unterschiedlich ist, was ich dann auch tun kann oder was auch nicht. Ich glaube vielmehr, dass uns die Geschichte noch mehr sagen kann, als was wir tun sollen, wenn uns ein Bettler begegnet. Für andere Situationen, es gibt auch andere Situationen, wo Menschen etwas zum Leben brauchen und wo ich aus dem Glauben heraus etwas für sie tun kann. Aber ich weiß das gar nicht immer, das ist nicht leicht zu entdecken. Zunächst mal möchte ich mal festhalten, was hier geschieht, das geschieht nicht aufgrund einer großen Kampagne zur Rettung der Welt oder zur Bekehrung der Massen meinetwegen. Das muss es vielleicht auch geben, aber hier passiert das, was passiert aus dem Alltag heraus, und zwar aus einem Alltag, in dem der Glaube gelebt wird. Und zugleich wird eine Routine durchbrochen. Routine ist, der Bettler will nur mein Geld, ich will mein Gewissen beruhigen. Das ist so eine Art Deal, aber es kommt nicht zu einer echten Begegnung. Und diese Routine wird von den Aposteln unterbrochen, indem sie sagen, sieh uns an. Sie gehen anders mit der Situation um als üblich. Sie denken out of the box, wie man das so schön sagt. Sie machen diesen Automatismus zu einer echten Begegnung, wo man sich in die Augen schaut und wo man versucht zu erkennen, wie geht's uns wirklich? Und warum begegnen wir uns eigentlich hier und was kann das bedeuten? Frömmigkeit meets Elend und etwas Neues geschieht. Wobei der Gelähmte erstmal in seiner Routine verharrt, er guckt sie an, aber er rechnet weiter damit, dass sie ihm irgendein Geldstück geben. Aber Petrus entspricht dieser Erwartung nicht. Nicht, weil er nicht will, sondern weil er das auch gar nicht kann, er hat selber kein Geld. Aber etwas anderes. Und das will er geben. Wobei ich das eigentlich fast eine Frechheit finde, dass er jetzt sagt, er soll aufstehen. Zu einem Gelähmten zu sagen, steh auf, finde ich, ist ein bisschen unverschämt. Obwohl das auch heute passiert. Vielleicht nicht bei Menschen, die körperlich gelähmt sind, aber mindestens, wenn sie mental gelähmt sind. Ich denke an Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, die deswegen zum Sozialfall geworden sind. Oder Menschen, die das Schicksal ungewöhnlich hart getroffen hat, die dauerhaft aus der Bahn geworfen wurden durch den Tod eines nahen Angehörigen, durch eine Krankheit, durch einen Unfall, durch den Verlust des Arbeitsplatzes, irgendetwas, was das Leben wichtig war und nun können sie nicht mehr und nun ja, sind sie wirklich wie gelähmt und die müssen sich schon mal anhören. Jetzt steh auf, reiß dich zusammen, lass dich nicht so hängen. Aber das geschieht dann meist auf Distanz, ohne sich selber betreffen zu lassen und ohne um irgendetwas selber zu tun und dann hilft es nicht. Dann vergrößert es nur den Schmerz und die Hoffnungslosigkeit. Und deshalb belässt es Petrus nicht bei der Aufforderung, sondern er fasst seine Hand und richtet ihn auf. Und ich höre das nicht nur physisch, dieses Aufrichten. Er richtet ihn auch innerlich auf. Er gibt ihm Selbstbewusstsein. Guck mal, du kannst stehen und sogleich werden seine Füße und Knöchel fest. Man nennt das heute, er lässt ihn Selbstwirksamkeit erleben. Nicht mehr nur Opfer und Almosenempfänger sein, sondern selber bestimmen, wo er hingeht. Und tatsächlich kann er das auf einmal. Und wo geht er hin? Er geht in den Tempel. Er will Gott loben und er will Gott seinen Dank tanzen. Er muss nicht aufgefordert werden, Gott zu danken. Die erfahrene Heilung bringt ihn selber dazu. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, dass wir Mission und Diakonie nicht voneinander trennen können oder gar gegeneinander ausspielen. Also entweder denken, Hauptsache, die Menschen bekehren sich, damit sie in den Himmel kommen und die Sache mit der Hilfe kann sein, muss nicht sein. Oder umgekehrt, nee, also nicht eine billige Vertröstung auf den Himmel, auf Erden muss sich was ändern. Wir müssen helfen und nicht predigen. Oder erst gelegentlich oder wie auch immer, ist nicht so wichtig. Und das ist nicht die einzige Geschichte im Neuen Testament, in der Menschen allein durch die heilende Tat ohne Predigt zum Lob Gottes geführt werden. Und das finde ich wichtig. Ich bin gar nicht dagegen, dass man Menschen von Jesus erzählt und sie ermutigt, sich für Jesus zu entscheiden. Aber manchmal tut es auch tatsächlich die Hilfe und die erfahrene Veränderung des Lebens zum Guten. Und wo Jesus Menschen begegnet, passiert immer beides. Verkündigung und Hilfe. Und die Reihenfolge, die kann unterschiedlich sein. Und auch bei den Aposteln ist das so. Die Apostel sind durch Gottes Geist durchlässig geworden für diese Liebe Jesu. Und diese Liebe erfährt nun dieser Gelähmte in der ganzen Begegnung. Von der Anrede über diese Antwort des Petrus bis zum Aufrichten hin und Gott schenkt, dass es gelingt, dass ein Mensch aufsteht und losläuft, der das eigentlich überhaupt nicht kann. Und sogar dieses öffentliche Zeugnis ergibt sich ohne weitere Aufforderung aus dem Geschehen. Die Menschen im Tempel sehen die Veränderung, die mit dem Gelähmten passiert ist. Sie wundern sich und Achtung, sie entsetzen sich, heißt es hier. Ja, komisch. Ein Wunder passiert, staunt man oder freut sich auch, aber entsetzen? Im Neuen Testament reagieren Zuschauer öfter auf Wunder Jesu mit Entsetzen. Warum tun sie das? Weil was Unerwartetes passiert. Etwas Fremdes und das mögen wir nicht. Wir wollen, dass sich das Leben in gewohnten Gleisen bewegt. Wunder verunsichern. Wunder erweisen unser Weltbild als lückenhaft, auf das wir unser Leben gebaut haben. Und sie wecken Angst vor dem Kontrollverlust. Schreckliche Sache, Kontrollverlust. Auch für Theologen. Deswegen gar nicht alle begeistert von dem, was hier passiert ist. Auf jeden Fall haben es alle mitbekommen. Es ist ja auch ein wirkliches Wunder passiert. Aber was hat das mit uns zu tun? Sollen wir jetzt in eine Königstraße gehen, zu einem der Bettler sagen, steh auf? Wahrscheinlich eher nicht die richtige Medizin, obwohl ich das nicht ausschließen will. Aber ich bin sicher, dass die Geschichte weiterreicht und auch für andere Herausforderungen etwas sagt. Und mir sagt, ich kann auch Menschen dienen, die nicht gelähmt an der Tempeltür sitzen, aber die mich trotzdem brauchen. Und ich glaube, dass auch heute Wunder geschehen, aber dass wir Menschen auch dienen können, ohne solche Wunderkräfte. Und bei dem Wort Wunder denken wir ja meist sowieso an etwas, was die Naturgesetze durchbricht, was wissenschaftlich nicht erklärbar ist, so wie jetzt hier diese Heilung. Das ist gar nicht genau das, was das biblische Wort meint. Da steht Dynamis, heißt das im Griechischen. Das heißt einfach Krafttat oder wirksames Handeln. Es ist etwas, was die Situation entscheidend ändert und zwar zum Besseren. Etwas, womit keiner gerechnet hat natürlich auch, wo alle dachten, na, das geht immer so weiter. Und auf einmal passiert so eine Dynamis und es ändert sich was, womit keiner gerechnet hat. Das ist eigentlich der Inhalt. Irgendetwas passiert, was Not beseitigt, was Gefangenschaft bricht und was Feindschaft in Frieden wandeln kann. Und wenn so etwas unter Menschen geschieht, finde ich, ist eigentlich immer ein Wunder. Egal, ob ich es irgendwie erklären kann oder nicht. Wunder in diesem Sinne geschehen, wo die Liebe Jesu Menschen begegnet, die in irgendetwas gefangen sind. Das kann natürlich eine körperliche Lähmung sein, es kann auch eine geistige Lähmung sein. Es kann Hass sein, Hoffnungslosigkeit, es kann alles sein, was Menschen zerstört. Die Liebe Jesu wandelt das. Paulus sagt, dass diese Liebe Jesu in unser Herz ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, Vers 5, könnt ihr das nachlesen. Und deshalb kann Petrus jetzt eben auch sagen, was wir haben, das geben wir dir. Denn er hat mit der Liebe Jesu auch die Möglichkeit bekommen, dass solche Dinge geschehen. Und deswegen ist für mich die Frage, die diese Geschichte vor allen Dingen hinterlässt, wenn Petrus sagt, was wir haben, das geben wir dir, was habe ich, was haben wir, was andere befreien kann, egal wovon. Was haben wir? In welcher Gestalt kann Menschen diese Liebe durch uns erreichen? Und die konkreten Antworten auf diese Frage, die können ganz verschieden ausfallen. Das hängt davon ab, welchen Menschen begegnen wir? Wem führt Gott uns in den Weg? Wer ist da auf einmal, taucht da in unserem Gesichtskreis auf mit erkennbarer Not? Und dann kann ich überlegen, kann ich was machen? Gibt es da was? Habe ich etwas? Vielleicht geht es auch nicht. Vielleicht ist das nicht mein Auftrag, aber vielleicht entdecke ich auch, hey, ich kann was tun. Ich kann von Gott her etwas tun und niemand muss dabei die ganze Welt retten. Das geht nicht. Außerdem hat Jesus das eigentlich schon gemacht. Ich kann das nicht, schon gar nicht jeden Tag. Aber es kann immer mal eine Begegnung geben, in der ich anderen zum Segen und vielleicht wirklich zur Rettung werden kann. Und ich kann die Augen offen halten, wo die Chancen für solche Begegnungen sind. Ich kann mich aus der gewohnten Routine herausholen lassen. Und ich kann routinemäßigen Erwartungen anderer Menschen in überraschender Weise beantworten. Einmal nicht tun, was ich gewohnheitsmäßig tue. Und nun werde ich und nun werden wir wahrscheinlich gar nicht so wie Petrus definitiv sagen können, Gold und Silber haben wir nicht. Wenn wir finanzielle Mittel haben, dann sind die auch gefragt und das tun ja viele auch. Und oft ist es ja auch sinnvoller, kompetente Helfer zu finanzieren, als selber aus lauter Idealismus irgendwas zu tun, was unwirksam ist oder sogar falsch. Und trotzdem werde ich mich von der Geschichte auch ermutigen lassen, jetzt nicht nur an Spenden zu denken. Wenn die Apostel dem Bettler Geld geben würden, wäre auch nett. Er würde sich freuen. Kommt ein bisschen auf den Betrag an, vielleicht wie sehr. Aber eins würde auf jeden Fall passieren. Er müsste wenig später wieder betteln gehen. Wenn er geheilt ist, braucht er nie wieder zu betteln. Das ist viel nachhaltiger auch, was die Apostel hier machen. Und deswegen auch die Frage, wie kann Jesus durch uns so zu Menschen kommen, dass sich ihr Leben nachhaltig verändert? Wo sind heute die Nöte, die uns vor die Tempeltür gelegt sind? Und oft sieht man Nöte gar nicht so gut. Man sieht es immer besonders und es wird springt einen an, wenn man einem Menschen begegnet, der bettelt. Viele betteln nicht und sind genauso bedürftig, schlagen sich irgendwie durch, seufzen, sagen vielleicht, ach, geht schon irgendwie. Oder was auch immer. Also ich könnte viele Dinge nennen, die mir einfallen, aber ich will euch da einfach nur ermutigen, selber immer wieder mal, auch nicht immer zu, aber einfach mal zu gucken, gibt es eine Begegnung, die mir nachgeht, und dann mal zu überlegen, gibt es irgendwas, was wir auch als Gemeinde vielleicht gerade für diese Menschen oder für diesen Menschen tun können. Also diese Frage einfach mitnehmen, möchte ich und bitte ich euch, bitte ich sie, was hindert Menschen am gelingenden Leben und wo ist einmal ein Moment, wo ich etwas tun kann und zwar ohne mich selber zu überfordern. Die Apostel, glaube ich, die haben vorher auch nicht die ganze Zeit gegrübelt, wie können wir irgendeinem Menschen helfen. Da saß der da und dann haben die das gemacht, was sie in dem Moment von ihrem Glauben und ihren Erfahrungen mit Jesus her richtig fanden. Und es ist gut geworden. Und ich glaube, es gibt viele Gelegenheiten, wenn ich Augen und Ohren offen halte, zu sehen, wo kann ich anderen etwas von der Güte Gottes weitergeben. Und es beginnt mit Begegnung, mit dem Mut, Menschen kennenzulernen, die vielleicht sogar erstmal anders sind, angstmachend anders sind oder denen ich am liebsten aus dem Weg gehen würde, wo ich am liebsten einen Bogen drum machen würde. Nein, Begegnung, mal gucken, wer ist der wirklich, was braucht er wirklich und kann es sein, dass es für mich zum Auftrag wird. In der Geschichte, wo Jesus den Unterschied macht, habe diese Predigt überschrieben mit der Überschrift Jesus macht den Unterschied, aber welchen? Was ist der Unterschied? Ich glaube, mindestens ein Unterschied zu weiß ich wie viel tausend Begegnungen dieser Art ist eben, dass echte Begegnung geschieht und dass nicht nur die Apostel diesem Gelähmten begegnen, sondern durch sie er eben auch unmittelbar Jesus begegnet. Und Jesus macht den Unterschied. Nicht die Apostel haben den wirklich geheilt, sondern natürlich war das Jesus. Jesus macht den Unterschied. Deswegen wünsche ich uns immer auch den Mut von Jesus zu erwarten, dass sein Geist irgendetwas verwandeln kann.